So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde euch heute berichten vom ersten Tag des Homöopathie-Kongress Schweiz, wie wir ein bisschen detailliert auch durch die verschiedenen Sachen gehen, die heute gelaufen sind. Erstmal kann man sagen, es war ein gut besuchter Erfolg mit sehr gutem Austausch und auch dem Wiedersehen von einigen Bekannten. Ich habe auch einige Leute, die ich im Podcast interviewt habe, jetzt mal persönlich und live kennengelernt. Es gab eine sehr, sehr gute Vernetzung. Also es hat sich absolut gelohnt, schon mal hierher zu gehen, ganz persönlich. Morgen werde ich ja sogar noch einen Vortrag halten dürfen. Aber davon berichte ich dann wann anders. Grundsätzlich ist das ja organisiert von der Omida, ein Arzneimittelhersteller, der sich aber sehr zurückhält, also ganz ein angenehmer Part übernimmt. Es geht da gar nicht um irgendwelche Sachen verkaufen oder sonst wie, dass man das Gefühl bekommt, ja, so, ne? Das ist kein Verkaufskongress, sondern es geht wirklich um die Homöopathie zu stärken und auch wirklich gemeinsam, so wie der Titel ist, gemeinsam mit und zusammen für die Homöopathie sich zu vernetzen, in einem Land, wo ja die Homöopathie eigentlich europaweit den besten Stellenwert hat, ja, da aber auch noch mehr zu tun und damit auch die Homöopathie weiter zu stärken und an den Ort zu bringen, wo sie auch vom aktuellen wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen hingehört. Dazu kommen wir aber noch. Das war immer so aufgebaut, zwei Referate, dann eine Podiumsdiskussion. Ich werde natürlich nicht alle Inhalte hier wiedergeben, ist ja klar. Und der erste Teil, der war wirklich so Verbände, Ärzteverbände, Heilpraktikerverbände, Dachverbände. Ne? Also es ging um eigentlich die ganze, sagen wir mal, grob gesagt politisch-gesellschaftliche Thematik. Im zweiten Teil ging es um Tierhomöopathie, Landwirtschaft, also Homöopathie in der Landwirtschaft. Und im dritten Teil ging es um verschiedene Sichtpunkte auf die Homöopathie und aber auch um die wissenschaftliche Seite der Homöopathie, also den Forschungsstand in der Homöopathie. Wer da ein bisschen visuelle Eindrücke noch zusätzlich will, kann gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen oder auf unserer Facebook-Seite von der Praxis. Dort habe ich ein paar Folien fotografiert, ich habe ein paar kleine Videoausschnitte gemacht. Dann kriegt man vielleicht noch so ein bisschen einen Eindruck von dem. Oder wer schnell ist, kann sich ja noch meine Story ein bisschen anschauen auf Instagram. Ansonsten werde ich aber auch noch zu anderer Zeitpunkt nochmal einen abschließenden Podcast-Folge machen. Also auch für die, die es nur Audio und Podcast nahe hören werden. Gut, dann gucken sie wahrscheinlich das Video nicht, aber so. Ne? Da werde ich vielleicht auf den einen oder anderen Punkt auch nochmal genauer eingehen und viele der dortigen Referenten haben auch von sich aus gefragt, ob sie nicht im Podcast dabei sein können. Das heißt, da werden wir in nächster Zeit auch mehr Schweizer Publikum haben im Podcast. Das freut mich sehr. Also ich hatte bereits vor dem zweiten Teil drei Anfragen für Podcasts als Interviewgast. Das freut mich sehr und ja, da werdet ihr dann also auch noch etwas hören davon. Der erste, der da war Martin Bangerter. Der ist Co-Präsident vom DACOMED und das ist der Dachverband eigentlich für die, habe ich jetzt schon viel geredet, schaffe ich es? Komplementärmedizin in der Schweiz. Und da jetzt zu sagen, was genau deren Tätigkeit ist, führt viel zu weit. Das kann man auch alles sich selber aneignen, wenn man das wissen will. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen dargestellt, was die DACOMED eigentlich macht und inwiefern sie wirklich politisch an den höchsten Instanzen in der Schweiz am Nationalrat dran ist und am Ständerat und dort eigentlich Politik, Lobbyarbeit für die Homöopathie macht. Was ganz wichtig ist, er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Rufschaden der Homöopathie massiv ist seit Covid. Er hat das an mehrfacher Stelle gesagt, auch nochmal zwischendurch in der Pause, dass eigentlich die Homöopathie, ob jetzt zu Unrecht oder nicht, können wir diskutieren, ne? In die Verschwörungsecke gekommen ist, ne? Und gerade in der Schweiz aktuell einen ultra schlechten Ruf genießt. Dadurch, dass sie sich so klar gegen die Impfung und aber auch gegen die Maßnahmen positioniert haben. Also einige Naturheilpraktiker offensichtlich. Ich wüsste jetzt namentlich keinen, der das gemacht hat, so dass ich das mitbekommen hätte. Aber die Homöopathie gehört sozusagen, weil dort natürlich auch einige Impfgegner sind, gehört die zu den Schwurblern. Und mit den Schwurblern will halt kein Nationalrat was zu tun haben, so im Moment sich für die Homöopathie einzusetzen, obwohl sie ja vom Volk damals mit über 67% angenommen worden ist. Und wenn man weiß, wie viele Initiativen angenommen werden in der Schweiz, ich glaube, es sind nur 11% der eingereichten Initiativen werden angenommen, ist das wirklich eine große Leistung. Und dadurch hat die Homöopathie auch den Stellenwert, den es heute hat. Und er hat gesagt, es braucht dringend auch wieder, obwohl wir jetzt im Trockenen sitzen, braucht es wieder viel mehr Lobbyarbeit und auch die Engagement aller Beteiligten im Bereich der Komplementärmedizin, aber natürlich auch ganz speziell im Bereich der Homöopathie. Ja. Er hat also so ein bisschen über die Erfolge gesprochen, die sind natürlich allgegenwärtig mit der eidgenössischen Prüfung, mit dem gesicherten Berufsstand, mit den wahnsinnig gut vernetzten Patientenvereinigungen und den einzelnen Berufsverbänden und so weiter. Also das ist schon eine ordentliche Leistung. Und die sind wirklich für unglaublich viel zuständig, weil die Komplementärmedizin in der Schweiz ja sehr viele Bereiche umfasst. Also hat er gesprochen, aber eben auch über die Probleme, die aktuell jetzt vor allen Dingen seit Covid sind und dass es wirklich auch wieder braucht, dass wir uns als Homöopathie-Community auch, sage ich mal, von den extremen Leuten auch distanzieren. Dazu hat er angeraten, damit wir auch wieder politikfähig sind und auch die Nationalständeräte oder auch der Bundesrat oder so, nicht wenn er eine Entscheidung für die Homöopathie trifft, ne, als Schwobler dasteht, sondern dass wir auch uns wieder klar machen, dass wir nichts gemeinsam haben mit Extremisten, sondern Homöopathen im Kern Menschen gesund machen wollen. Und selbst wenn wir in Covid, wo ja alle über die Stränge geschlagen sind, da kann man so sagen, und jeder, ne, wie viele Familien das auseinandergebracht hat, wie viel das die Menschen gegeneinander aufgebracht hat, wie das heute noch Früchte trägt, wie das heute auch noch nachhaltig Existenzen zerstört und zerstört hat. Also das ist ja sowieso eine wilde Zeit. Aber als Homöopathie sollten wir da als Gewinner rausgehen und nicht als Verlierer. Weil wir, und da dürfen wir auch wirklich mit breiter Brust dastehen, schon von Anfang an mit der Homöopathie auch Erfolge hatten in der Behandlung von Covid. Das ist ja inzwischen auch durch die Studien, die mit der Bose-Stiftung gemacht worden ist, untermauert. Die Studien gibt es ja, die sind offiziell, kann man alles nachlesen. Also wir müssen uns da auch nicht verstecken, sondern das muss an den Nationalrat heran. Und das müssen die wieder wissen. Da kommen wir aber am Schluss nochmal dazu, auch wenn wir über den Stefan Baumgartner reden. Dann war die Fabian Gigondet da, die ist von Homöopathie Schweiz, die im Podcast verfolgen, kennen Sie, da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Wer da mehr darüber wissen will, kann bei mir im Podcast gern die Folge hören über Homöopathie Schweiz. Und sie hat so ein bisschen erzählt, auch über Europa, wie das so läuft und eigentlich wie die Schweiz als Vorzeigeland im homöopathischen Bereich wirklich auch von ganz Europa positiv beäugt und als Vorbild genommen wird. Also etwas, das wir nicht nur bewahren sollten und wirklich auch wertschätzen sollten, sei das Patienten, sei das Therapeuten, sei das Studenten. Das ist wirklich eine große Privileg in der Schweiz, Homöopathie machen zu dürfen, in der Art, wie das ist und mit den Niveaus, die wir hier auch haben. Genau. Aber es gibt auch trotzdem noch viel zu tun, weil das habe ich ja gestern in meinem Live auch auf Instagram gesagt, dass es wirklich auch noch viel mehr zu tun gibt und auch noch viele Baustellen gibt und noch viel verbessert werden darf. Der Ruf der Homöopathie ist aus meiner Sicht immer noch völlig zu Unrecht so schlecht, dass es nicht nur meine subjektive Wahrnehmung in der Praxis, sondern es gibt wirklich Metastudien, es gibt Einzelstudien dazu, die hat der Stefan Baumgartner auch nochmal vorgestellt. Und der aktuelle Stand der Forschung ist überhaupt nicht so, wie das in den Medien dargestellt wird. Und auch an der Forschung der Wirkweise ist der Stefan Baumgartner dran und hat dort erste Erfolge. Da sage ich nicht zu viel heute, weil das ist ja noch nicht fertig. Aber die klinischen sowie die präklinischen Studien, die Metastudien sind alle positiv und untermauern alle das, was wir in der Praxis auch sehen. Ja, jetzt habe ich das doch vorher gesagt, aber es ist halt so. Da gab es ein sehr interessantes Podiumsgespräch, wo auch einige Fragen gestellt worden sind. Das kann ich nicht wirklich wiedergeben. Aber da hat sich nochmal der HVS, also Homöopathieverband Schweiz, sehr positiv dargestellt. Die sind auch von sich aus auf mich zugekommen und wollen gerne im Podcast kommen. Da freue ich mich sehr drauf, bald eine gute Folge zu haben zum Homöopathieverband Schweiz, der auch nochmal motiviert aufgetreten ist, da explizit für die Homöopathie-Szene sich nochmal mehr und auch anders zu engagieren als in der Vergangenheit. Das werden wir dann sehen, wie das ist. Auch die Gisela Etter, die für die Verein Homöopathische Ärztinnen dort war, war eine ganz große Bereicherung, die sehr viel Schönes gesagt hat, auch über den Teil, wo ich ja nicht so viel mitkriege, nämlich die Homöopathie bei den Ärzten. Da sollten wir auch nochmal mehr einladen im Podcast, gucken, dass die mehr kommen. Und dass die natürlich genauso an der Homöopathie interessiert sind. Ja. Und es war eigentlich nochmal klar, ne, wenn man so diesen ganzen Teil, den ersten Teil nochmal sieht, was eigentlich so die Themen sind, dann ist es an der Stelle, falls du Patient bist, auch nochmal ein großer Aufruf an dich, aber auch an natürlich an alle Homöopathen, Studenten und sonst wie Homöopathiefreunde, dass es nur weil es so gut läuft, eben gerade politisch gesehen kein Grund ist, sich zurückzulehnen und nichts mehr zu machen, auch wenn das keine Verpflichtung sein soll, sondern wenn ihr begeistert seid von der Homöopathie, dann funktioniert das in der Schweiz nur, wenn die große Mehrheit der Leute hinter der Homöopathie steht und das will. Das heißt, am Schluss können wir so viel Dacomet und HVS und Podcast und ich weiß nicht was machen. Am Schluss an der Urne, wenn das mal wieder zur Abstimmung steht, dann kommt es darauf an, dass wir die 67%, die damals abgestimmt haben, wieder an die Urne kriegen. Und ohne dass ich jetzt hier Politik machen will, sondern ich will einfach in Ruhe meine Homöopathiepraxis weiterführen, in der Art, wie das jetzt ist. Und ich würde mir wünschen, dass sogar noch mehr geht. Aber dafür dürfen wir uns nicht erst engagieren, eigentlich, wenn es wieder zur Abstimmung ist. Eigentlich ist das dann zu spät, ne? Natürlich, dann kann es sein, dass es eben abgelehnt wird, die Vorstöße. Aber es gibt jetzt durch einen blöden Zufall eine Sache, die von der FDP in der Schweiz lanciert worden ist und im Nationalrat angenommen worden ist, so eine genannte Motion, wo jetzt das wieder diskutiert wird und werden muss. Die wird wahrscheinlich nicht durchkommen, soweit ich das verstanden habe. Ich bin im politischen Geschehen nicht so drin, aber das ist, was ich meine. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir als, und da nehme ich mich jetzt mal als Patient mit hinzu, dass wir als Patient unser Bedürfnis auch immer wieder mitteilen dürfen. Weil wenn der Nationalrat und der Ständerat und auch der Bundesrat oder wer auch immer, Kantonsrat, mitbekommt, dass ich ein aktives Bedürfnis danach habe, dass Homöopathie so ist, wie sie ist und sogar noch besser wird, dann macht das natürlich noch mal mehr Eindruck, wenn das dann auch die Patienten machen. Ihr könnt es euch vorstellen, wenn da, sage ich mal, jetzt Dacomet kommt, ne, der Martin Bangert da als Lobbyist für die Homöopathie, wenn der zum Nationalrat geht und sagt, du weißt, wir haben schon, also es braucht schon für die Homöopathie, ich meine, was soll er auch anderes sagen? Wenn ich jetzt Homöopathen-Podcast mache und erzähle, wie geil Homöopathie ist, ich meine, was soll ich auch anders sagen? Aber wenn ihr als Patienten hingeht oder wir als Patienten, wenn ich als Patient irgendwo hingehe und sage, ich will aber Homöopathie in der Grundversicherung haben, ich will Homöopathie dort haben, ich will, dass Homöopathie ein Spital bekommt, ich will so, ne, ich will das Ausbildungsniveau haben. Mir ist das wichtig, als in der Schweiz lebender Mensch. Oder auch Tier, ne? Auch die Tierhomöopathie ist ja ein zentraler Bestandteil oder die Bauern, ne, die Homöopathie stark anwenden. Also wir haben einen Vortrag, der gleich kommt, aber es passt jetzt gerade in den Flow hinein, wo ich da erzähle, dass eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Viertel aller Bauern Homöopathie anwenden in der Schweiz. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mag auch täuschen, aber viele, sagen wir mal viele, weil mit der Zeit bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Vergesst das wieder. Sehr viele. Soll ich meinen Faden verloren durch diese dumme Zahl? Vielleicht habe ich sie irgendwo fotografiert. Ne? Ich habe ja nicht alle Fotos mehr. Aber ich glaube, das mit den Landwirten habe ich auch fotografiert. So werde ich das vielleicht im Instagram nochmal raussuchen. Das ist ja die richtige Zahl. Gut, also das war sehr gut und auch sehr motivierend. Das hat mich auch wieder bestätigt darin, dass das, was ich hier so mit meinem Kleinen dazu beitrage, diese Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dass das ganz was Wichtiges ist. Und es braucht solche Projekte natürlich auch nachher von den Patienten. Wenn jetzt tatsächlich irgendein Patient schaut, was sagt, was kann ich machen, dann gibt es eben die Patientenverbände, wo man dann sich vor allen Dingen inhaltlich, aber auch finanziell beteiligt an dem. Aber ansonsten braucht es vor allen Dingen auch einfach eine Stimme für die Homöopathie. Und das könnte man jetzt zum Beispiel auch im Podcast machen, indem man als Patient in den Podcast kommt und dort eine Lanze für diese Therapieform bricht. So, wir kommen zum zweiten Teil. Zweite Teil war eben Homöopathie im Bereich Natur, sag ich mal. Der Benno Blum, ein Sparringspartner, der von Anfang an mit mir und der Omida zusammengearbeitet hat und eigentlich den Podcast massiv unterstützt hat und zusammen mit dem Markus Lascher eigentlich stark immer wieder daran gearbeitet hat, dass der Podcast heute so groß ist, wie er ist und dass ich da als Moderator am Homöopathie-Kongress auftreten darf, ist sicher den beiden Herren geschuldet und natürlich den Chefs, die das auch genehmigen, oben drüber, die ich heute auch mal wieder die Hände schütteln durfte. So, der Benno Blum hat über die Arzneipflanzenanbau gesprochen, ein ganz, ganz tolles Projekt, auch wer sich so interessiert für nachhaltige Landwirtschaft, der ist da sicher auch von den Bio- und Pestizidfrei und so weiter, ne? Also hoch moderne Landwirtschaft, wie wir das alle gern hätten, ne? Die sich für die Natur und so weiter interessieren. Da hat er vorgestellt, wie das läuft. Und das sind ja denn die Basispflanzen, die nachher verwendet werden für die Arzneimittelherstellung. Und dann hat die Dr. Med-Veterinär Nicole Studer-Hassler gesprochen, eigentlich zu mehreren Sachen. Zum Beispiel gab es eine, ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, sagt man, irgendeine Art von Beobachtungsstudie, ist nicht das richtige Wort, ich habe leider vergessen, wie es genau heißt, wo sie für das Bundesamt für Landwirtschaft, BVL, eigentlich mitbeteiligt waren, die Homöopathie im Bereich der Antibiotikareduzierung. Also kann man mit Homöopathie Antibiotikagaben bei Nutztieren reduzieren? Und ich sage jetzt einfach mal die Zahl, die dort jetzt genannt worden ist. Ich kann es natürlich selber nicht überprüfen. Aber kranke Kühe sind es 9,5 von 10 Kühen bekommen regelmäßig Antibiotika. Und mit der Homöopathie sind es nur noch 4 von 10. Insofern ist Homöopathie auch dort wieder mal signifikant im Bereich Wirtschaft, im Bereich kranke Nutztiere, ne? Also all diese, ja, man muss 2 Stunden Anamnese machen und der Placebo-Effekt und Kontexteffekte und die Wirkung, bla bla bla. Ne? Das ist dort auch mal wieder einfach mit harten Zahlen untermauert. Also wer da auch immer noch irgendwelche Leute in der Familie hat, die da immer noch behaupten, das wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinweg, weil Böhmermann und Mylab das behaupten, das ist einfach nicht der aktuelle Stand der Wissenschaft und auch nicht wahr. Sie hat auch gesprochen, wie sie die Landwirte unterstützen, wie da die Zusammenarbeit ist mit den Landwirten. Und sie hat eben auch nochmal das, was mein Eindruck auch ist, wenn ich habe auch ein paar Leute, die mit Landwirtschaft bei mir in der Praxis sind, wenn ich mit denen spreche, da muss es einfach funktionieren. Ne? Die Kuh hat eine Euterentzündung und da kann man nicht lang rummachen. Da muss das schnell und effizient funktionieren. Und das überzeugt die Bauern dermaßen im Vergleich ja mit den herkömmlichen Arzneien, die sie sonst geben, und natürlich nebenwirkungsfrei und kostengünstiger. Und es geht sogar schneller als mit Antibiotika. Ist das einfach etwas, wenn so ein Wirtschaftsbetrieb das als Hauptmedikation dann benutzt oder oder Großteil damit macht, oder? Dann ist das nicht einfach wegzureden oder in irgendeinem YouTube-Video das Ende der Homöopathie anzukündigen, sondern das ernst zu nehmen. Und dass solche Leute oder wer auch immer sich dagegen die Homöopathie stellt und da den Fortschritt verhindert, ne, sind aus meiner Sicht ganz gefährliche, zukunftsverhindernde Menschen im Sinne der Volksgesundheit oder auch der ganzen natürlichen Gesundheit, weil natürlich großflächig Homöopathie statt Antibiotika einzusetzen einfach als Standardverfahren im Land verankert, ne, im Bundesamt für Landwirtschaft verankert, ne? Würde ja unglaublich viel Kosten sparen, würde auch, dass die Qualität von Milch und Fleisch dadurch steigt, die Nachhaltigkeit wird. Man kann sogar sehen, dass die Kühe, wenn sie langfristig mit Homöopathie behandelt werden, auch sogar gesünder werden oder mindestens gleich gesund sind, wie wenn sie mit herkömmlichen Sachen behandelt werden, aber sicher nicht schlechter. Also auch diese, ja, wenn man lange auf diese schulmedizinischen Behandlungen verzichtet, dann werden die immer kränker oder dann gibt es einen Langzeitschaden. Auch das ist nicht nachweisbar gewesen. Das sind ja nicht zwei Kühe, die dort überprüft worden sind, sondern im ganzen Land wurde das geprüft. Ne? Also genau, das sind einfach harte Zahlen, die sind auch nicht wegzureden oder durch irgendeine Ideologie oder irgendein Vorurteil oder irgendein homöopathische innere Einstellung oder eben das Repetieren von Böhmermann und Co. ist das einfach nicht wegzureden und es muss mehr unter die Leute, dass das kein Placebo-Effekt ist, man muss nicht dran glauben, keine Kontexteffekte und so weiter, das ist nicht das Ausschlaggebende und dazu kommen wir jetzt gleich im dritten Teil, sondern es gibt einfach eine nachweislich signifikante Wirkung und das müssen wir alle verbreiten, daheim, ne? Ich denke immer wieder, wie viele Frauen und ihre Kinder bei mir in der Praxis zufrieden seit Jahren durch die eine oder andere Krise gekommen sind und der Mann immer noch daheim sitzt und behauptet, nee, das wirkt ja nicht bei mir, funktioniert das nicht. Ne? Das können sie ja machen. Nicht für jeden ist Homöopathie und die müssen natürlich auch nicht zum Homöopathen. Ne? Aber diese innere Haltung gegenüber der Homöopathie ist einfach nicht richtig und das müssen wir gerade in der Schweiz auch schaffen, dass die Großteil der Bevölkerung, die das ja dann an ihren Nachwuchs auch weitergibt, einfach richtig kommuniziert. Die müssen nicht zum Homöopathen gehen, aber diese ständigen Repetitionen hat mich heute auch teil wieder wütend gemacht, wenn ich denke, ach, die ganzen Studien sind da, über 400 Studien sind da, die Metastudie ist da, die Uni Bern hat das veröffentlicht, das ist auch nicht irgendein No-Name, der sich da selber in irgendeiner Einzelsache irgendwas rangeballert hat, sondern das sind wirklich wichtige Sachen, das ärgert mich immer wieder, dass wir da auch insgesamt kein wirkliches Interesse am Menschen Gesundheit haben, sondern oft eigentlich da so persönliche Sachen oder vielleicht tatsächlich auch irgendwelche finanziellen Interessen darin bestehen, diese Homöopathie nicht an den Ort zu lassen, wo es kam oder Ego-Probleme. Aber das, ja. Gut, bevor ich mich jetzt noch mehr aufrege, danach kam der dritte Teil. Der Dr. Med Miguel Corti Friedrich hat eigentlich über eine spezielle Art der Homöopathie geredet. Der kommt auch im Podcast. So will ich mich jetzt auch nicht länger mit aufhalten, weil das auch sehr umfangreich ist, was er da erzählt hat. Ich würde deswegen gerade weitergehen zum Stefan Baumgartner, der eben den aktuellen Stand der klinischen und der Grundlagenforschung präsentiert hat. Und ich habe es jetzt ja in dem Vortrag schon jetzt x-mal gesagt, so will ich mich da jetzt nicht mal wiederholen. Aber der aktuelle Stand zur Forschung in der Homöopathie ist, dass es eine spezifische Wirkung gibt und deshalb endlich mit dem, was ich auch im Podcast immer wieder sage, die Homöopathie hat nur dann eine spezifische Wirkung, wenn sie individuell und sinnvoll angewendet wird. Ich will mich da auch nicht immer so sehr positionieren gegen Komplexmittel und gegen irgendwelche Standardindikationen oder gegen irgendwelche Standardverschreibungen, die eben nicht individuell, nicht spezifisch ausgewählt worden sind, sondern wo das Pauschalverschreibungen sind oder Arzneimittel auf gewisse Krankheiten. Ne? Bei Husten gibst du immer Drosera, bei Herpes gibst du immer Rustox, bei Erbrechen gibst du immer Sehen. Ich will mich da auch immer nicht so positionieren, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir bei Husten mit Drosera Erfolg haben. Aber nur, wenn es der individuelle Art von Husten ist, den Drosera auch hat. Natürlich haben wir mit Rustox bei Herpes Erfolg, aber nur, wenn dann Rustox auch spezifisch auf das passt. Und was wir einfach immer mehr auch verstehen müssen, ist die zweite Sache, wenn Leute dann irgendeine Hustenglobuli, Schlafglobuli, Zahnungsglobuli nehmen oder eben diese bewährten Indikationen benutzen. Ja, also ich habe meinen Herpes auch mit Rustox behandelt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dass dort nicht der Schaden geht an die Homöopathie. Das ist das, was dann passiert. Die Leute sind eh schon skeptisch, weil sie sich eben das Böhmermann-Video angeschaut haben. Dann gehen sie in die Apotheke, dann kriegen sie eben entweder eine bewährte Indikation oder Hustenglobuli oder Zahnglobuli fürs Kind. Dann funktioniert das nicht, aus bekannten Gründen, ne? Überdosiert und falsch verschrieben, nicht individuell spezifisch verschrieben. Dann kann Homöopathie halt auch nicht funktionieren. Und das hat der Stefan Baumgartner anhand von einer Studie auch nochmal exemplarisch gezeigt, dass wenn man die Homöopathie eben nicht spezifisch einsetzt, wenn man sie nicht individuell verschreibt, wenn man sie pauschal sagt, ja komm, alle die Husten haben, nehmen Kaustikum. Ne? Wenn sie das eben genau machen, dann hat die Homöopathie eben auch wirklich keine Wirkung über den Placebo-Kontext-Effekt hinaus. Ne? Das gilt aber ja auch für alle anderen Medikamente, die falsch verschrieben worden sind. Also auch dort braucht es nicht nur mehr Aufklärung über die wissenschaftlich tatsächlichen Fakten, nämlich dass es spezifisch wirkt, aber nur dann, wenn es auch individuell verschrieben wird, also diese Mühe, sich zu machen, das individuelle Mittel nachher auch rauszusuchen, da kommen wir einfach nicht drum rum. Genau. Insgesamt war das ein sehr positiver, sehr harmonischer Kongress, wo viel miteinander und nicht übereinander geredet worden ist. So war für mich ein ganz, ganz toller Tag. Ich freue mich auf morgen, wo ich auch mein eigenes Referat dann habe. Morgen Abend werde ich euch kein Video machen, sondern auf der Heimweg sein und mich erholen. Und wünsche euch jetzt ganz einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das hört und bis bald. Ciao.